Johannes 6, 71. Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Johannes 13, die Verse 2 und 26. Und bei einem Abendessen hatte der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben, dass er ihn überliefere. Vers 26. Jesus antwortete: Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Lukas 22, 60 bis 62. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte: Bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Galater 1, 15 bis 24. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel aber sah ich, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen.
Thema heute Morgen lautet: Judas, Paulus, Petrus und ihre Bedeutung für heute. Dann darf ich noch mal beten. Liebevoller Vater, bitte öffne uns doch auch jetzt die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort und ein wenig Einblick bekommen in die großen heilsgeschichtlichen Züge, die du erworben hast, errungen hast, die erdacht hast und durchgeführt hast, in Jesus Christus. Amen. Ja, dieser Vortrag heute Morgen wird vielleicht nicht so ganz persönlich werden. Das ist auch nicht der Sinn eigentlich. Mir geht es mehr darum, einmal aufzuzeigen, was Gott in einem großen Bogen schlägt für diese Welt, für die Gemeinde, für Israel. Und das sehen wir an diesen 3 Personen, eben an Judas, an Paulus und an Petrus. Ich habe 3 Hauptpunkte, dürfen Sie raten. Der erste Hauptpunkt wird Judas sein, der zweite wird Paulus sein und der dritte wird der Petrus sein. Wir beginnen mit dem Judas. Christliche Eltern geben des Öfteren, nicht immer, ist auch nicht nötig, aber des Öfteren doch ihren Kindern gerne christliche Namen oder sagen wir biblische Namen, weil die oft eine Bedeutung haben oder eine Person verkörpern. Damit wollen Sie Ihren Kindern auch irgendwie was mit auf den Lebensweg geben. Aber ich glaube, die wenigsten Eltern würden ihre Kinder Judas nennen. Könnte man eigentlich auch machen. Warum nicht? Denn es gab ja noch andere Judasse. Es gab ja noch einen anderen Apostel Judas und es gab ja auch noch einen Bruder beziehungsweise Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, der auch Judas hieß und der den gleichnamigen Brief Judas geschrieben hat. Das ist der letzte Brief im Neuen Testament vor der Offenbarung. Und man kann sich ja auf die berufen, aber nein, ich denke, automatisch ist das so, man assoziiert den Namen Judas immer mit dem Verräter. Das hat sich in unserem Leben eingeprägt. Da ist er. Also das ist er nicht, aber ein Abbild. Nun, Judas, das vielleicht mal so zum Allgemeinen. Judas ist die griechische Form des hebräischen Vornamens Juda. Und das war damals, das sehen wir ja in der Bibel, mehrere hießen so, das war ein ganz beliebter Name und sein Beiname Iskariot, das heißt ja Judas Iskariot, man weiß es nicht ganz genau, aber man denkt, das könnte von der Stadt Keriot sein. Das steht im Josua-Buch, Kapitel 15, Vers 15, also dieser Judas kam aus Keriot und darum sagt man Judas Iskariot, Iskariot. Weil er daher stammte, ja, wie Maria Magdalena aus Magdala, Maria aus Magdala. Wenn dem so ist, dass dieser Judas daher stammte, dann war Judas der einzige Judäer in der Schar der Apostel, denn alle anderen waren Galiläer. Und ich glaube, damit verkörpert er schon etwas. Was? Er verkörpert in seiner Person, das sage ich jetzt mal so, das allgemeine Judentum. Die Juden. So wird es oft, das ist jetzt kein nationalsozialistischer Begriff, die haben das ins Negative gezogen, aber so steht es auch in der Bibel. Die Juden. Kommt immer wieder vor. Und das verkörpert dieser Mann. Der Vater von Judas hieß Simon. Der hatte eine Frau, klar, aber dessen Namen wissen wir nicht. Ich gehe davon aus, dass die meisten unter uns die Geschichte des Judas kennen, der für 30 Silberlinge den Herrn verriet und das auch noch mit einem Kuss, dem sogenannten Judas-Kuss. Wer war diese Person, wenn wir sie jetzt mal so im Allgemeinen betrachten? Ich habe mir doch etwas länger darüber Gedanken gemacht und mir den Judas angeschaut in der Bibel. Judas führte ein scheinfrommes Leben. Er war von Anfang an nie echt. Das hat jetzt auch uns was zu sagen, ja? Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 64, dass er von Anfang an nicht geglaubt hat, obwohl er dazugehörte. Da heißt es, denn Jesus wusste, wer nicht an ihn glaubte und spricht dann auch von Judas, der ihn verraten würde. Das gibt einem schon so ein bisschen Gänsehaut, ja? Der Mann gehört dazu und glaubt nicht. Er läuft mit. Er ist Apostel, er wird als Apostel berufen. Er wird Apostel genannt und er glaubt gar nicht. Er war nicht von dem Auftrag der Liebe unseres Herrn Jesus Christus überzeugt. Außerdem, er war ein Dieb, heißt es. Er war habgierig. Er gehörte zum engeren Jüngerkreis der 12. Es gab ja noch mehr, 70 Jünger und so weiter und so fort. Er gehörte zu diesen erwählten 12. Und hatte ganz falsche Ambitionen, nämlich die, dass die Welt, der Teufel und eigene Vorstellungen sein ganzes Leben beeinflussten und nie der Herr. Es geht einem nach. Es scheint so, dass Judas durch Eigeninitiative die Römer bezwingen wollte. Das hatte er als Hassbild vor Augen, diese Ausländer, diese fremde Besatzung, die soll doch vernichtet werden. Und das wollte er erreichen. Und er hat dann auch Eigeninitiative ergriffen, wahrscheinlich, da kann man von ausgehen, dass er den Herrn verraten hat, weil er wollte da irgendwie was erzwingen, damit die Römer doch jetzt besiegt werden könnten. Mit dem Weg der Heilsgeschichte Gottes war er gar nicht einverstanden. Da hatte er kein Ohr für die wahre, tiefe Erlösungsbotschaft. Und das Evangelium hatte er keine Antenne. Er stellt sich auf die Seite der Juden, die Jesus töten wollen. Muss man sich mal vorstellen. Judas, wahrscheinlich aus dem Stamm Juda, stellt sich auf die Seite der Juden, die den Herrn hassten und ihn umbringen wollten, und er spielt ihnen den Herrn Jesus in die Hände. Und ich sage es doch noch einmal, und doch wird er Apostel genannt und bis zum Schluss von dem Herrn sogar noch Freund. Frage: Ist jeder Christ ein Christ? Was meinen Sie? Ist jeder Christ ein Christ? Für was steht dieser Mann, wir haben ihn jetzt ein bisschen persönlich betrachtet, für was steht dieser Mann eigentlich, ich sage es mal so, im prophetischen Sinn, im heilsgeschichtlichen Sinn vielleicht, ja? Ich denke, dieser Mann verkörpert das gesamte damalige Judentum, das gesamte damalige Israel, das den Herrn verwarf. Das wird in seiner Person charakterisiert und dargestellt, was im Großen geschehen ist. Ja, Sie verstehen mich? Es steht aber darüber hinaus auch für das endzeitliche Judentum, denn die Geschichte wiederholt sich. Das Judentum, das endzeitliche Judentum, ein großer Teil Israels wird von Gott abfallen. Ja, Sie haben ja noch die Bibel, Sie haben ja noch die Sohnschaft, Römerbrief. Aber ein Großteil wird von Gott abfallen, von Jesus abfallen, dem Antichristen zuspielen und mit in einem antichristlichen Reich aufgehen. Dieser Antichrist nach dem Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher Brief, ist ja der Sohn des Verderbens. Es wird immer wieder betont, dass die Juden es waren, die Jesus umbringen wollten. Da kamen die Juden, heißt es, und wollten ihn steinigen. Da kamen die Juden und wollten dies. Da kamen die Juden und wollten ihn gefangen nehmen. Es war einfach so. Müssen wir gar nicht schönreden. So steht es in der Bibel und die Bibel ist die Wahrheit. Judas verkörpert das. Judas ist so etwas wie der Repräsentant dieses Judentums, aber in Verbindung dazu steht Judas auch für eine tendenziell antichristliche Namenschristenheit. Auch da wiederholt sich die Geschichte. Und so wie die Antichristen, die Römer, die Herodianer und so weiter, den Herrn hassten und verfolgten, so tat es Judas auch. Und zum Schluss arbeiteten sie eigentlich zusammen, oder? Sie arbeiteten eigentlich miteinander, den Herrn zu verraten. Ich möchte einige prägnante Aussagen mal über diesen Judas lesen. 4 Bibelverse bitte. Johannes 6, Vers 70, Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die 12, auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Härter kann es doch nicht hergehen. Ich habe euch erwählt und einer von euch ist ein Teufel. Kapitel 13, wir bleiben im Johannesevangelium, Vers 2. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern. Also der Teufel spielte im Leben von Judas eine große Rolle. Und das wird endzeitlich wieder passieren mit Israel und in der Christenheit ebenso, die am Schluss miteinander arbeiten. 13,27, und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Jesus spricht zu ihm: Was du tust, tu schnell. Wie heißt es in der Offenbarung? Wie beginnt die Offenbarung? Ich will euch sagen, was bald geschehen wird. Eigentlich steht da im Urtext, was schnell geschehen wird. Wenn das Antichristentum, in dem wir, glaube ich, heute schon leben und die Anfänge haben, seine Spitze erreicht und ebenfalls das Judentum, das von Gott abfallen wird und die miteinander arbeiten, dann geht es ganz schnell. Und dann, wenn man die Offenbarung einmal liest, einmal durchliest, da sieht man dann tatsächlich, wie schnell das geht und der Antichrist da ist und seinen Thron aufrichtet. Ja, wo richtet denn der Antichrist seinen Thron auf? Offensichtlich in Jerusalem. Warum kann er das denn in Jerusalem machen? Offensichtlich, weil es ihm erlaubt wird. Warum wird es ihm denn erlaubt? Offensichtlich, weil sie Gott den Rücken kehren und einem anderen Gott dienen. Kapitel 17, Vers 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Und wir haben es bereits gesagt, wir werden noch nochmal darauf kommen, wer heißt noch Sohn des Verderbens? Wer wird noch so genannt in der Bibel? Judas wird so genannt hier, Kapitel 17, 12, und wer noch? 2. Thessalonicher, Kapitel 2, ich glaube in Vers 4 steht es, der Antichrist. Der Antichrist wird dort genannt der Sohn des Verderbens. Es hat also alles eine prophetische Perspektive. Judas war einer der Apostel, der nicht zu ihnen gehörte. Er hat mehr mit dem Teufel zu tun als mit Christus, so traurig das ist. Es gibt ein Israel in der letzten Zeit, das nicht zum wahren Israel gehört. Jesus hat dem damaligen Judentum gesagt: Ihr glaubt nicht an mich, weil ihr nicht zu meiner Herde gehört. Stellen Sie sich das mal vor. Johannes 10, 26. Und der Apostel Paulus hat gesagt: Nicht jeder Israelit, der beschnitten ist, ist ein Israelit, sondern der ist ein Israelit, der im Herzen beschnitten ist, der von Neuem geboren ist. Also die an Jesus gläubig messianischen Juden in Israel, das sind die wahren Israeliten eigentlich, ja, denen man das ja absprechen will. Ist ja auch paradox, ne? Gerade denen will man es absprechen und sagen, ihr seid ja jetzt nicht mehr die echten Juden, weil ihr ja an diesen Christus glaubt. Nee, das sind die echten. Nach dem Apostel Paulus, Kapitel 2, Römerbrief, 28, 29. Es gibt eine Christenheit, die nicht zur wahren Christenheit gehört. Der Apostel Paulus spricht über die letzte Zeit und im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 5, redet er über die Zeichen auch der letzten Zeit, was da alles passiert und so weiter und so fort. Und dann sagt er, die haben den Schein eines gottseligen Wesens. Also das Christentum ist irgendwie da, formell, ja? Formell ist es da, aber die Kraft verleugnen sie, zieh dich zurück. Und was ist die Kraft? Die Kraft ist das Wort, die Kraft ist die Auferstehung unseres Herrn Jesus, die Kraft ist der Glaube an allem, was geschrieben steht. Wenn das verleugnet wird, da kann man noch so scheinheilig leben, es ist daneben. Ja, ich sagte, das wird sich zuspitzen, dieser Verrat ans Christentum, der Verrat an die Bibel, die Verrat an Christus selber, der Verrat an seine Auferstehung, der Verrat an die Wahrheit des Wortes Gottes, der Verrat an alle Ordnungen, die die Bibel uns gibt, wird auch im Christentum in der letzten Zeit verraten. Göttliche Prinzipien werden verraten. Er sagt ein junges Ehepaar, ja, wir leben zusammen und wollen irgendwie den Segen da haben von irgendeinem Pastor. Und er sagt, das kann ich doch nicht machen, ihr lebt doch so zusammen. Ja, machen doch heute alle. Machen heute alle. Gibt ja sogar Pastoren, die mit einer Frau so zusammenleben. Der Pastor sagte dann aber, ja, aber wisst ihr, machen ja heute alle, aber was sagt die Bibel? Was sagt Gott? Der eine. Wenn wir einmal vor Gott stehen, dann wird er uns nicht fragen, was haben die anderen gesagt. Ja, sondern er wird sagen, hast du nicht gelesen, was ich gesagt habe? Und in unserer Welt, ich glaube, da sage ich Ihnen nichts Neues, in unserer Welt ist doch bereits der Teufel los, oder? Haben wir nicht gesagt, der Teufel spielte in dem Leben von Judas eine nicht geringe Rolle. Immer wieder wird er genannt, das Verderben. Aber das ist nur die Vorstufe. Der Teufel wird noch gewaltig in diese Welt einfahren, laut Offenbarung Kapitel 12, Vers 12. Er wird vom Himmel herabgeworfen werden auf diese Erde. Und dann hat er nur noch kurze Zeit und dann geht's aber rund. Das wird genauso sein wie bei Judas, ja? Als plötzlich am Ende des Lebens unseres Herrn und an seines Lebensende von Judas plötzlich der Satan in ihn fiel und dann in ihn fuhr und dann ging alles ganz schnell. Und so wie Judas schließlich mit den Feinden Jesu und bewusst mit Rom zusammen, aber unbewusst eigentlich, aber doch mit Rom zusammenarbeitete, obwohl er das Gegenteil erreichen wollte, so wird ein antichristliches Judentum und ein antichristliches Namenschristentum, eine antichristlich gewordene Welt zusammenarbeiten. Schauen Sie sich unser Westeuropa, unser christliches Abendland mal an. Jetzt sage ich ja nichts Neues, jetzt laufe ich ja offene Türen ein. Ja, aber gut. Es wird so weit kommen, glaube ich, weiß nicht wann, aber es wird so weit kommen, wie einst im Garten Gethsemane, nämlich zu einem gewaltigen Militäraufmarsch. Und das antichristliche Ziel wird es sein, gegen Jesus und gegen seine Heiligen Krieg zu führen. Stimmt es nicht? Steht in der Offenbarung. Kapitel 12, Vers 17, Kapitel 13, Vers 7, Kapitel 19, Vers 19. Krieg führen gegen das Lamm, Krieg führen gegen alle, die an ihn glauben. Nach unserer Erkenntnis wird die Gemeinde dann nicht mehr auf dieser Erde sein, aber es werden ja immer wieder auch Menschen sich bekehren. Auch aus dem Judentum, ein gläubiger Überrest, und auch noch aus der Nationenwelt. Und der Satan wird gegen sie kämpfen. Wie im Gethsemane, nur dann im Großen. So steht die Weltkriegsuhr. Man nennt sie ja auch Atomkriegsuhr. Das sind so verschiedene Wissenschaftler, die haben sich da zusammengetan und Politiker und Mathematiker und die beobachten die Vorgänge in dieser Welt und dann legen sie mal fest, ja, die Weltkriegsuhr, die Endzeitsuhr sozusagen, die steht jetzt auf 5:12 und seit dem Januar diesen Jahres steht sie auf 2:12. Gut. Muss jetzt nichts zu bedeuten haben, aber ich darf es mal erwähnen. Ja? Interessant ist es. Judas wird auch der Sohn des Verderbens genannt, habe ich gesagt, genauso wie der Antichrist genannt wird. Und das lese ich jetzt mal, 2. Thessalonicher 2, 3 bis 4. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Ja, wo denn? Und offenbar werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das war ja damals im Kleinen auch so. Die Juden sind von Jesus abgefallen, sie sind nicht am Weinstock geblieben. Er kam ja in einen Weinberg. Judas war ja dran. Sie haben nicht geglaubt, sie haben ihn verworfen. Der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Also ich gehe davon aus, dass hier der Tempel gemeint ist in Jerusalem. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass sich also der Antichrist in Jerusalem offenbaren wird und eine Beziehung haben wird zu dem jüdischen Volk. Gefällt uns nicht, ne? Die wir Israel lieben und unsere Israelreisen machen und auch zurecht machen, ja? Denn Gott lässt ja seinen Bund nicht fallen. Wir kommen auch später noch darauf zurück. Über Judas lesen wir, also, als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus und es war Nacht. Und ich habe den Eindruck, wenn man jetzt in unsere Tage hineinschaut, dass wir schnellen Schrittes in die Nacht hinein unterwegs sind. Die gesamte Welt, besonders das ehemalige christliche Europa, ja, befindet sich auf einem krass antichristlichen Kurs. Ganz krass. Unsere Welt hier, auch speziell Europa, würde ich sagen, steht, vielleicht noch darüber hinaus, steht unter mächtiger Beeinflussung von dem, was der Apostel Paulus in Epheserbrief Kapitel 6 sagt, unter der Beeinflussung von Gewalten, Mächten, Weltbeherrschern der Finsternis, geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wie Judas vom Teufel beeinflusst war. Das haben wir heute. Waldemar Grab, der war ja auch in der Politik tätig, der hat gesagt, hat uns nicht gesagt, im Konzert sogar, die Politiker können heute gar nicht mehr agieren, die können nur noch reagieren. Es geht alles so schnell und es kommt auf sie zu und sie können selber gar nicht am grünen Tisch irgendwelche Pläne durchführen und irgendwie etwas machen, organisieren, weiterdenken und handeln. Nein, das geht zack, 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 die wissen gar nicht mehr, wo ihr Kopf steht. Also Jesus, das Christentum und die verbindliche Lehre der Bibel wird verraten. Wir leben heute in einer Gesellschaft, Eltern haben ja Angst vor ihre Kinder, also nicht vor, für ihre Kinder, Entschuldigung, für ihre Kinder, mit Recht. Täter werden zu Opfern, Opfern werden zu Täter. Stimmt es nicht? Oder biblische Wahrheiten werden zur Lüge erklärt und Lüge wird zur Wahrheit erklärt. Sünde wird heilig und heilig wird Sünde. Es wird verboten, mit dem Diesel in irgendwelche Städte zu fahren. Das wird gedrückt, befohlen, durchgezwängt und auf der anderen Seite von denselben Organisatoren, die das durchsetzen wollen, dieselben Organisationen sagen oder Parteien, politische Parteien sagen, ja, den Karfreitag müssen wir abschaffen. Wir haben ja schließlich Demokratie. Wir müssen ja das Recht des Einzelnen wahren. Passt das so richtig zusammen? Ich weiß nicht. Fremdes wird reingeholt, Einheimisches wird ausgegrenzt. Mohammed wird erhoben, Jesus wird erniedrigt. Koran und Scharia kommt man entgegen und der Bibel weist man die Tür. Die Zeit würde nicht ausreichen, alles aufzuzählen, was derzeit sich in steigendem Maß an chaotischem, an moralisch und geistlich Entarteten abspielt. Aber so einige Notizen habe ich doch mal gesammelt. Es wird für Sie nicht neu sein. Übertritte zum Islam werden befürwortet und man höre und staune manchmal sogar von geistlicher Stelle vorgemacht. Ich habe einen Bericht gelesen, 300 Euro Bußgeld, weil Schüler an einer Exkursion nicht teilnahm, spielte sich in Regensburg ab, Sache ist jetzt vor Gericht. 300 Euro Bußgeld, dessen Eltern stellten sich gegen einen zum Schulunterricht gehörenden Moscheebesuch, da sie eine religiöse Indoktrination ihres Sohnes befürchteten. Und haben gesagt, nein, da gehst du nicht hin. Komm vorm Gericht und die Eltern sollen 300 Euro Bußgeld zahlen. Man hat den Eindruck, dass islamischer Terror von Staat und den Medien verharmlost wird. Regelrecht verharmlost. Aber wissen Sie was? Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist in Europa abgefahren. Da gibt es keine Korrektur mehr. Ist nicht mehr möglich. Warum auch? Wenn Gott das so zulässt. Wir Christen sollten die Gelegenheit nutzen und geistlich kämpfen, ja? Nicht in Hass, Antipathie. Das ist nicht unser Ding. Sondern mit der Waffe des Evangeliums und der Liebe. Die Gelegenheit nutzen, die jetzt da ist. Wenn Menschen für das Leben auf die Straße gehen, werden sie angegriffen, sie werden beschimpft, sie werden, ich habe da Berichte gelesen, sie werden bespuckt, sie werden mit Fäkalien beschmissen und gehindert, so aufzutreten. In englischen Schulen soll es seit 2015 verboten sein, über den Ursprung der Welt etwas anderes als die Evolutionstheorie zu unterrichten. Iran zählt die Stunden bis zu Israels Zerstörung. lese vor, der Iran macht kein Geheimnis daraus, dass er Israel zerstören will. Im April will die Regierung in Teheran nun erstmals ein Festival veranstalten, das symbolisch die Zeit bis zur Auslöschung des jüdischen Staates zählt. Am Dienstag wurde die geplante Vorstellung auf einer Pressekonferenz in Teheran vorgestellt. Stundenglas-Festival nennt man das, heißt die Feier. Dem baldigen Kollaps Israels liege ein geheimer Plan zugrunde. Der Generalsekretär des Festivals, Mahdi Koumi, erklärte, die Organisatoren werden mit 2400 anti-israelischen Nichtregierungsorganisationen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Ostasien zusammenarbeiten. Und man guckt zu. Kaum ein Kommentar und wenn mal, dann wird Israel verurteilt. Es ist ein Buch erschienen im Herder Verlag von einem Richter, von einem deutschen Richter namens Jens Gnieser unter dem Titel Das Ende der Gerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Jetzt schreibt er, man ist gar kein gläubiger Mann, soweit ich weiß, jetzt im biblischen Sinn. Dieses Buch, Herder Verlag, und da heißt es, 150.000 Haftbefehle sind derzeit nicht vollstreckt. Abgelehnte Asylbewerber werden nicht abgeschoben. Diebe und Körperverletzer kommen straffrei davon, während Falschparker und Temposünder gnadenlos verfolgt werden. Ja gut, das ist jetzt keine Rechtfertigung für uns, ne? Wir dürfen jetzt nicht sagen, ja, wenn die da nicht, dann rase ich hier mit 100 durch die geschlossene Ortschaft. Ne? Recht muss Recht bleiben. Ne? Schlagzeilen. Ich habe noch einige Schlagzeilen gesammelt. Bischof Renzing, christlich-islamischer Dialog ist eine gute Sache. Evangelische Kirche beim Christopher Street Day. Papst Franziskus, kein Unterschied zwischen Bibel und Koran. Bill Gates, wir brauchen eine Weltregierung. Schwarzwälder Bote, wo ist der neue Weltpolizist? Man merkt, sie blicken alle nicht mehr durch. Frühsexualisierung der Kinder, Lehrplan 21, steht Religionsunterricht eventuell auf der Kippe. Ehe für alle, Entchristlichung Deutschland und Europas, Gender Mainstream, Unsicherheit und Terror und so weiter und so fort. Sind wir dabei, von Jesus weg zum Judas zu werden, unsere christliche Gesellschaft? Und im gesellschaftlichen Sinn Selbstmord zu begehen? Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg. Aber es wird nicht zum Selbstmord kommen, eher zum Gericht Gottes, ja, eines Tages. Aber wie steht es um uns persönlich? Das darf ich ja auch kurz noch anschneiden. Geben wir durch ein ungeistliches Leben oder durch halbherzige Nachfolge oder durch falsche Toleranz dem antichristlichen Vorschub? Lassen wir uns mitreißen, das ist die andere Seite, in dem Strom einer fremden, feindlichen Bewegung, oder folgen wir der Liebe Jesu? Ich meine, die Menschen sind ja jetzt da. Das nützt ja nichts, wenn wir sie jetzt auch zeigen. Ja? Judas hat aus Hass zu den Römern die Liebe verraten. Unsere geistliche Waffe ist die Bibel, also das Evangelium und die Liebe. Und wir müssen jetzt den Menschen auch hier in unserer Nachbarschaft. Die leben ja vor unserer Tür. Das bringt ja keinen weiter, wenn wir jetzt als Christen einen Bogen um diese Menschen machen, sondern wir sollen sie einladen und ihnen das Evangelium bringen. Das ist stärker. Das ist Dynamit. Der Elia kann da Stunden erzählen, wie viele Moslems sich bekehren, die offen sind. Im Iran, da spricht man schon von einer Erweckung. So viele Menschen sollen da zum Glauben kommen, weil die erkennen die Lüge ihrer Wahrheit, die sie so nennen. Menschen auf dem Weg nach Mekka, bekehren sich. Doch wunderbar. Gut, wir müssen weiterkommen, sonst kommen wir mit der Zeit nicht hin. Paulus. Nachdem Israel damals die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, wo hat Israel die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Jesus hat sie erwähnt, als man ihn verworfen hat, ne? Zum Beispiel Matthäus 12, auch schon vorher. Aber er hat etwas ganz Wesentliches gesagt. Er hat gesagt, wenn etwas geredet wird gegen den Menschensohn, es kann vergeben werden. Aber wenn ihr etwas gegen den Heiligen Geist sagt, das wird nicht vergeben werden. Ich glaube, dass das Vollmaß der Sünde gegen den Heiligen Geist des jüdischen Volkes damals in der Apostelgeschichte erreicht war. Nicht in den Evangelien. Da hat's begonnen. Ja? Aber in der Apostelgeschichte wurde es vollendet durch Wiederholung der Sünde. Und der Höhepunkt war dann die Steinigung vom Stephanus. Und als das passiert war, Sie kennen ja die Apostelgeschichte, ne? Bis Apostelgeschichte 1 bis 7. Und als das passiert war, da war Schluss, aus und vorbei. Und jetzt ruft Gott auf einmal, war totale Überraschung für alle, hat keiner gewusst. Es war ein Geheimnis, wie die Gemeinde selber ein Geheimnis ist, gewesen ist. Da ruft auf einmal den Paulus. Wo kommt der auf einmal her? Ja, und der ist nicht irgendwas, der ist nicht der 13. Apostel, auch nicht der 12., der ist ein Sonderapostel für die Nation. Stephanus hat noch gesagt, übrigens, das Buch der Apostelgeschichte ist das Buch des Heiligen Geistes. Da kommt der Heilige Geist mindestens 50 Mal vor. Ausgießung des Heiligen Geistes, ja? Und dann sagt der Stephanus, er wird gesteinigt. Und dann sagt er noch vorher, Apostelgeschichte 17, 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen, an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Oh, da ging ihnen das durchs Herz und da heben sie die Steine auf und dann steinigen sie diesen Mann in der Apostelgeschichte Kapitel 7. Und ich möchte so sagen, Apostelgeschichte Kapitel 1 bis Kapitel 7, da vollzieht sich etwas. Gut zuhören, ja? Da vollzieht sich das Gleichnis, das Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 13, wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie es aufschlagen. Lukas-Evangelium Kapitel 13 hat Jesus ein Gleichnis erzählt, und zwar das Gleichnis eines Weinbergs, in dem ein Feigenbaum steht. Okay? Stimmt es? So, das lese ich mal. Das ist die Grundlage der Apostelgeschichte. Dieses eine Gleichnis. Er sagte aber dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. Evangelien. Okay? Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, seit 3 Jahren komme ich, suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, hau ihn ab, wozu macht er das Land unnütz? Er aber, der Weingärtner, antwortete und sagte zu ihm, er bittet, er fleht, Herr, lass ihn doch dieses Jahr, bis ich um ihn herum gegraben und Dünger gelegt habe. Also lass es uns doch nochmal versuchen. Ich grab nochmal, ich dünge nochmal und so. Und wenn er etwa Frucht bringt, gut. Wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen. Der Besitzer des Weinbergs ist Gott der Vater. Der Weingärtner ist Jesus Gott der Sohn. 3 Jahre hatte Jesus in Israel gewirkt, immer wieder neue Anläufe genommen und sie haben immer wieder ihren Unglauben bewiesen. Und es war eigentlich die Zeit da, wo Gott hätte sagen müssen, Schluss. Ihr verwerft meinen Sohn, aus, vorbei, Gericht, tschüss. Aber Jesus betet etwas, währenddem er gekreuzigt wird, Passion. Er betet etwas ganz Wunderbares, Seltsames. Seltsam in dem Sinne, weil er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Interessant, oder? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Glauben Sie, dass Gott jemals irgendein Gebet seines Sohnes nicht erhört hätte? Was sagt der Weingärtner? Ach ja, 3 Jahre sind um und so, aber bitte gib doch nochmal darüber hinaus nochmal so, tu doch nochmal eine Zeit dazu und ich grab nochmal und mach nochmal und so. Und jetzt erhalten sie tatsächlich, nachdem Jesus gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen ja nicht, was sie tun, bekommen sie, ich sage es so mal, noch eine zusätzliche Gnadenfrist. Eine zusätzliche Gnadenfrist über das Eigentliche hinaus. Jesus ist gestorben, ist auferstanden aus den Toten und sie bekommen eine Gnadenfrist, eine zusätzliche, nämlich die Apostelgeschichte. besonders Kapitel 1 bis 7. Petrus sagt ihnen dort, Apostelgeschichte 3,15 ist eine ganz bekannte Rede auch nach Pfingsten, dann später noch, ja, Pfingsten gab es eine Rede und dann diese hier. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Also ihr sagt ganz klar, ihr habt ihn getötet, sagt ein Jude den Juden. Durch die Hand der Römer, aber sie waren schuldig. Und jetzt sagt er in Vers 17, und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr ihn in Unwissenheit gehandelt habt, so wie auch eure Obersten. Was hat Jesus gebetet? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt bekommen sie die neue Chance und Petrus sagt, ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Und dann sagt er aber, Vers 19, so tut nun Buße. Also jetzt ist die letzte Chance für euch. Jetzt müsst ihr Buße tun. Wenn ihr jetzt keine Buße tut, in dieser zusätzlichen Gnadenfrist, die ihr bekommt, dann werdet ihr abgehauen, wie der Feigenbaum. Bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Aber was lesen wir in der Apostelgeschichte ganz besonders stark in den ersten 7 Kapiteln? Sie widerstrebten alle Zeit. Jakobus wurde getötet später und vorher der Johannes und der Petrus, die wurden schon gefangen genommen, die wurden geschlagen, die wurde verboten, im Namen Jesu zu reden und so zieht sich das durch. Ja, und der Höhepunkt war dann die Steinigung des Stephanus. Das war insofern der Höhepunkt, weil jetzt kam die gesamte jüdische Ratsversammlung zusammen. Das heißt, der Hohe Rat, das Synedrium, ja, und der Hohepriester selbst und die verurteilten da den Stephanus, stand das höchste Gremium der Israeliten in Jerusalem und verurteilen Stephanus und er wird gesteinigt. Und dann sagt dieser Stephanus während dem Sterben, Apostelgeschichte 7, 56, und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. 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 Jetzt sagen die einen, ja, der Herr Jesus ist vor dem ersten Märtyrer aufgestanden, um ihn zu empfangen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dann sagen die anderen, ja, Jesus war bereit, hätten die jetzt Buße getan, wäre er wiedergekommen. Stimmt es? Kann gut sein. Er ist auferstanden und hat gesagt, wenn Israel jetzt Buße tät, dann ist er aufgestanden. Aber ich glaube noch etwas Drittes. Er ist aufgestanden und hat die Tür zugeschlossen. Wie bei Noah. Jetzt für Israel. Im selben Kapitel, Lukas Kapitel 13, wo wir das Gleichnis finden über den Feigenbaum, im selben Kapitel noch, also man kann so sagen, fast in diesem groben Zusammenhang, sagt der Herr, wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, denn dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Du bist doch auf unseren Gassen gewesen, wir haben doch vor dir gelebt, ich kenne euch nicht. Vorbei. Und wenn man Josephus Flavius liest, was 70 nach Christus passiert ist, als die Römer da kamen und alles platt machten da oben auf dem Tempelberg und den Tempel selber, die Juden haben bis zur letzten Sekunde Widerstand geleistet in der Hoffnung, dass jetzt der Messias kommt. Die haben gebetet, die haben gefleht, die haben geschrien, die haben gemacht, was sie konnten. Die haben gesagt, das geht doch nicht, Gott muss doch für uns eingreifen. Die Römer müssen doch jetzt besiegt werden. Jetzt muss sich doch der Himmel aufreißen und der Messias muss kommen und uns retten und die Feinde besiegen, wie es die Propheten gesagt haben. Es blieb alles zu. Ging nichts mehr. Der Hausherr ist aufgestanden nach der Steinigung des Stephanus. Das Vollmaß der Sünde gegen den Heiligen Geist war erreicht. Und die Tür wird zugeschlossen. Das ist übrigens, wenn ich das nochmal auch nebenbei sagen darf, eine sehr ernste Mahnung, finde ich, an alle, die umkehren sollten. Wie oft hat der Herr schon zu dir geredet? Wie oft hat er seinen Finger schon auf einen wunden Punkt gelegt? Lass die Gnadenzeit bitte nicht verstreichen. Und jetzt sehen wir plötzlich, das liegt ja im Zusammenhang, das ist ja klar, ist ja logisch, auf einmal ist ja alles logisch. Jetzt werden die Weichen gestellt in eine andere Richtung. Kapitel 7, Vollmaß der Sünde gegen den Heiligen Geist. Kapitel 8, auf einmal geht das Evangelium von Israel schon weg in die Richtung der Samariter. Das waren noch Juden, nahestehende sozusagen, ja? Die sprachen ja auch, unser Vater Jakob. Dann geht es weiter zu dem äthiopischen Würdenträger, der sich bekehrt und getauft wird, ja? Dann in Kapitel 9, wie aus dem Nichts, keine Vorwarnung, gar nichts. Auf einmal ist da der Apostel Paulus, der Kerl bekehrt sich. Der muss sich ja bekehren, der konnte ja gar nicht anders. Wird ihm zwar gesagt, ruf den Namen des Herrn an, aber hat er das gewollt, hat er das gesucht, hat er ein empfängliches, hat er nicht gehabt. Ist einfach so. Und wo bekehrt er sich? Schon nicht mehr in Jerusalem. Im Ausland. Sehen Sie? Vor den Toren Damaskus. Und nachher wird die Missionszentrale von Jerusalem verlegt. Wohin? Nach Antiochia. Jerusalem, weg. Kapitel 9 bekehrt sich der Paulus und bekommt seinen Auftrag. Kapitel 10 und 11 die Bekehrung von Cornelius. Ich sage Kapitel 10 und 11, weil in Kapitel 11 haben wir noch die Rechtfertigung des Petrus, warum er da hingegangen ist und so weiter. Und der Cornelius mit seinem Haus, der erfährt genau das Gleiche, was Pfingsten passiert ist. Da fällt der Heilige Geist vom Himmel auf den Cornelius und sein ganzes Haus. Ja, alle, die glaubten, und die sprechen auch in Sprachen und Feuerzungen und alles. Und der Petrus sagt mit dir, was ist das denn? Die erleben das Gleiche wie wir. Was war denn jetzt passiert? Nach meiner Erkenntnis, meine persönliche Erkenntnis, ich glaube, hier haben wir den Zeitpunkt von dem Geheimnis Epheser Kapitel 3. Jetzt werden die Nationen dem Leib Christi zugefügt. Jetzt haben wir ein Ganzes. Verstehen Sie? Das war etwas Besonderes. Wenn es nicht etwas Besonderes gewesen wäre, ein besonderer Einschnitt in der Heilsgeschichte, hätte es in Kapitel 2 ja schon stattfinden können. Aber hat es nicht. Hier kommen erst die Heiden hinzu. Kapitel 2 haben sich nur Juden bekehrt. Und die Reihenfolge war bislang immer so. Lesen Sie mal in der Bibel nach. Kann ich Ihnen jetzt nicht, ich sage Ihnen nur, was da steht. Das war immer so. Verkündigung, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Verkündigung, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Ja? Verkündigung, dann wird gesagt, Taufbuße, tut jetzt Buße, lasst euch taufen und dann empfängt ihr den Heiligen Geist. Und auf einmal, mit Paulus und Cornelius heißt es Verkündigung, Empfang des Heiligen Geistes und Taufe. Oder? Wie war das bei Ihnen? Sie haben das Evangelium gehört, dann wurden Sie von Neuem geboren und dann haben Sie sich taufen lassen als Zeugner. So sollte es normalerweise sein. Es ist was Neues gekommen. Und jetzt tritt auf einmal der Petrus, der Judenapostel, was ist mit dir jetzt? Der tritt zurück. Der tritt zurück. Ja, Petrus, was ist denn mit dir los? Du hast doch den Auftrag, geh hin in alle Welt. Verkündige mein Evangelium aller Kreaturen, mach alle Nationen zu Jüngern. Das ist doch dein Auftrag. Wieso trittst du jetzt zurück? Und was macht der Paulus? Der übernimmt das. In Anführungsstriche. Paulus kriegt den Auftrag. Und mit ihm die Gemeinde Jesu heute, wie wir sie heute haben, ja? Als Leib Christi. Dich sende ich bis an das Ende der Nationen. Und du verkündigst mein Evangelium. Ja, was ist denn mit Petrus? Was ist denn mit den Juden? Haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht? Gemeinde ist jetzt das Zentrum. Das Heilsorgan. Über Paulus lesen wir noch Kapitel 12, Vers 17, Apostelgeschichte. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu, schwieg und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Und man weiß nicht, wohin. Das ist das Letzte, was wir von ihm lesen. Von dem Dienst lesen. Er kommt dann nochmal in Apostelgeschichte 15 bei dem Konzil. Aber so seine Diensttätigkeit hört eigentlich, kann man sagen, grob sagen, in Apostelgeschichte 12 auch. Da ist nur noch Paulus. Kapitel 13 sondert mir aus Barnabas und Paulus oder Paulus und Barnabas zu dem Dienst, zu denen ich berufen habe. Und die sollen jetzt in die Welt. Petrus, ja, wo sind die anderen? Wo sind die anderen, die Judenapostel? Und es ist interessant, die erste Handlung des Apostel Paulus dann in Apostelgeschichte Kapitel 13, als der Heilige Geist sagt, sondert mir Paulus aus und Barnabas, die erste Amtshandlung von ihm war, dass er einem, ich sag mal, antichristlichen Juden, der dem Evangelium widerstand, sagt, du wirst die Sonne eine Zeit lang nicht mehr sehen, du wirst blind. Der wollte einen Prokonsul, einen heidnischen Prokonsul daran hindern, dass der das Evangelium bekommt. Genau wie die Juden. Und da agiert Paulus und sagt in seiner göttlichen Vollmacht, du wirst die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und dann wurde der blind und der Heide kam zum Glauben. Das ist im Großen die Heilsgeschichte Gottes. Israel, Feinde des Evangeliums, Feinde, die haben ja die Gemeinde verfolgt, wo es nur ging. Und sie werden blind und die Nationen werden sehend und kommen zum Glauben. Aber, was hat Paulus gesagt? Eine Zeit lang. Ha, so genau ist das Wort. Nur eine Zeit lang, nicht für immer. Nicht für immer. Aber jetzt ja. Und die Apostelgeschichte hört dann auf. Apostelgeschichte 28, 26, 28. Und er sagte, geh hin zu diesem Volk und sprich. Hörend werdet ihr hören. Das sind die letzten Worte der Apostelgeschichte. Hörend werdet ihr hören und nicht verstehen. Und sehen werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Interessant. So beginnt sein Dienst in der Apostelgeschichte. Und die letzten Worte von ihm in der Apostelgeschichte sind diese zu den Juden. Es sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt worden ist. Sie werden hören. Ja, da muss man sich doch mal die Zeit nehmen und sich mal ernsthaft Gedanken machen, was das alles bedeutet. Ja? Paulus ist also nun eingesetzt als Apostel der Nationen. Er empfängt all die Geheimnisse, die Lehre, die tiefe Lehre, die Offenbarungen für die Gemeinde, die überragende Erkenntnis Gottes. Und er ist es sogar, man höre und staune, er ist es, kein Petrus, kein Jakobus, kein Judas. Er ist es, der sagen kann, ich bringe für die Gemeinde das Wort Gottes auf ein Vollmaß. Ich, kein anderer. Er sagt nicht ich, nicht ich, nicht ich, er sagt ich. Ja, Kolosser 1, 24, 25. Für seinen Leib, das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die Verwaltung über die Gemeinde, ja, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Und wer hat es denn vollendet? Wer bringt denn all das Neue, was wir vorher nicht gewusst haben? Entrückung zum Beispiel, oder? Bringt alles der Apostel Paulus. Und aber das Schöne beim Apostel Paulus ist, er hat die Last für Israel immer behalten und er hat auch verkündigt, dass nach der Entrückung, ja, dass Gott den Faden mit Israel wieder aufgreift. Also er sagt, es meines Erachtens sagt er, meint er das, wenn er in Römer 11 sagt, dass wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, dass dann ganz Israel gerettet wird. Das ist der Apostel der Heiden, der das den Heiden verkündigt. Er will also den Heiden sagen, vergesst Israel nicht. Dann wird die Blindheit aufgehoben. Und da kommen wir jetzt zum Letzten. Petrus, Judas, das Israel des Verrats und das in Zusammenarbeit mit dem Endzeitchristentum. Paulus, der eingesetzte Heidenapostel für die Gemeinde Jesu, besonders aus den Nationen. Petrus ist der Judenapostel, der sachte beginnt in Apostelgeschichte Kapitel 12 zurückzutreten. Paulus ist der Nationenapostel, der hervortritt. Petrus ist ein Symbol für Israel, das zurücktritt, sogar im Auftrag. Paulus für die Gemeinde eingesetzt, der hervortritt und jetzt verkündigt die Gemeinde das Evangelium bis an das Ende der Welt. Und so wie aber Gott mit Petrus zurechtkam, so wird er am Ende auch mit Israel zurechtkommen. Judas hatte ihn verraten, ein Beispiel für das Israel, das den Herrn verraten hat und aus dem Heilsprogramm ausgeschieden ist, nicht zuletzt auch das antichristliche Israel. Petrus hat Jesus verleugnet, ein Beispiel für das Israel, das in den letzten Tagen zur Bekehrung gelangt. Und ich möchte Ihnen kurz dann noch versuchen zu erklären. Jesus hat dem Petrus gesagt, und wenn du einst umkehrst, so stärke deine Brüder. Herrliches Wort, nicht wahr? Wenn du einst, Luther sagt, wenn du dermal einst umkehrst. Also da sagt er schon, du Petrus, dermal einst wirst du dich bekehren. Und dann hast du einen Auftrag. Stärke deine Brüder. Das hat er ja auch gemacht, persönlich. Ne? Erste, zweite Petrusbrief, der ja auch Gemeinde gilt, oder? Das ist ja klar. Aber an Juden gerichtet, der gilt natürlich uns allen. Aber der erste, zweite Petrusbrief, ja, das sind Trostbriefe. Per Exzellenz, das ist ja fantastisch. Und wie der Mann auftritt nachher, ja? Und das Evangelium verkündigt, zu keinem anderen Namen Heil. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. der lässt sich nicht mehr den Mund verbieten. Nach der Verleugnung, so bewegend, und der Herr wandte sich um. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Herrn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Es wird ein Tag kommen in der Geschichte des jüdischen Volkes, das den Herrn verleugnet hat. Da wird der Herr sich wieder Israel zuwenden und es anschauen. Und dann werden sie sehen, in welchen sie gestochen haben. Und dann werden sie sich an das Wort des Herrn erinnern. Jesaja 53 ist Ihnen bekannt? Wer kennt Jesaja 53? Ja, klar. Auch die Hand nicht heben können, Jesaja 53. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass Jesaja 53 ganz in Vergangenheit geschrieben ist? Wir dachten, aber er war... Er hatte, immer so, warum? Es ist ein prophetisches Buch. Jesaja 53 ist das, glaube ich, ist das Bekehrungsbekenntnis des jüdischen Volkes, wenn sie schlussendlich zum Herrn finden. Sie werden sich an das Wort erinnern, wenn der Herr sich ihnen wieder zuwendet in der großen Trübsal. Und dann werden sie sagen, Mensch, wir haben den ja damals gar nicht erkannt. Und er war es, der für unsere Sünden da auf die Schlachtbank gegangen ist und so. Ja, herrlich, nicht wahr? Nach der Verleugnung ging Petrus durch eine Krise. Ich habe das gestern kurz erwähnt. Dieser ist dem Herrn entgegengekommen, indem er dem Petrus allein begegnete und mit ihm eine Aussprache hatte. Man hat ja gesagt, der Herr ist wirklich auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Das war eine Krise für Petrus. Ja, Mensch, ach, ich bin doch verloren, ich bin doch ausgeschieden, ist doch alles kaputt und bin doch kein Apostel mehr und das geht doch gar nicht. Ich habe den ja dreimal verleugnet. Und dann kommt Jesus und redet mit ihm und holt ihn in die Seelsorge und spricht mit ihm und tröstet ihn wahrscheinlich und so. Und das wird der Herr auch in der großen Trübsal tun. Er wird in der großen Trübsal das zukünftige Israel, das in diese Trübsal muss, er wird mit ihnen reden und er wird sie für sich ziehen und mit ihnen sprechen. Wo? In der Wüste. Hosea 2,16, darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und zu ihrem Herzen reden. Wie er das zu Petrus getan hat. Da sind ja auch die Juden aus Jerusalem wahrscheinlich, Offenbarung Kapitel 12, die aus Jerusalem fliehen oder in die Wüste und dort von Gott für 3,5 Jahre bewahrt werden. Was da alles passiert, wie Gott die beschützt und bewahrt und zu ihnen spricht. Dann, ziemlich am Ende, redet Jesus mit dem Petrus über die Liebe und gibt ihm den Auftrag. Dreimal fragt er ihn, ja, wir haben gestern gesagt, an dem anderen Feuer. Dreimal fragt er ihn, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Liebst du mich, Petrus? Ja. Lieben Sie Jesus, trotz ihrer Schwäche? Und so wie Petrus wieder in seine Aufgabe eingeführt wird, und nachher wirklich die Israeliten stärkte, 1. 2. Petrusbrief, so wird auch Israel wieder in seine Aufgabe schlussendlich eingeführt werden. Die Apostel werden auf 12 Thronen sitzen. Sie werden in Israel eine ganz besondere Aufgabe haben. Petrus wird eine besondere Aufgabe auch in dem zukünftigen Israel haben. Und sie werden, und damit schließe ich jetzt, keine Angst, sie werden das Missionsvolk auf der Welt werden. Und dann... Das glaube ich. Dann erfüllt sich im Vollmaß, weil es wird alles wieder aufgegriffen, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. Dann, ihr Lieben, werden Nationen zu Jüngern gemacht. Machen wir ja heute gar nicht. Wir rufen mal so ein paar raus aus den Nationen, oder? Und die werden dann durch die Gnade Gottes dem Leib Christi zugefügt. Ne? Apostelgeschichte 15 steht das. Zuerst aus den Nationen ein Volk. Dann wird die zerfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet. Und dann kommt das Wort zu allen Nationen. Ja, was meinen Sie, wenn das Volk Israel sich bekehrt hat, während der großen Trübsal und der Herr zurückkommt in großer Kraft und Herrlichkeit, sich Israel wieder zugewandelt hat, wie dem Petrus, dann wird aber das jüdische Volk im messianischen Reich hingehen. Wollen wir dann noch ein paar Verse lesen? Nur noch lesen, bitte. Nur noch lesen, das müssen wir haben. Das ist so wichtig. Ja, Jesaja Kapitel 12, Vers 4 bis 6. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir nicht diese Aufgabe hätten. Natürlich, wir verkündigen heute das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Geht hin in alle Welt. Aber dann werden, ich glaube, buchstäblich die Nationen zu Jüngern gemacht. Im messianischen Reich, wenn der Herr selber da ist. Das ist noch viel gewaltiger als heute. Ja, obwohl wir das Größte haben, wir gehören zum Leib. Jesaja 12, 4 bis 6. Und werdet an jenem Tag sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist, Lob singt dem Herrn der Herrlichkeit, denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Das ist etwas, das ist eine Aussage, die gilt dem Königreich. Heute geistlich, selbstverständlich auch uns. Aber dann steht das noch aus. Jesaja 66, Vers 19. Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf und sende Entkommene von ihnen zu den Nationen, nach Tarsis, Put und Lut, zu denen, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, zu den fernen Inseln und die Kunde von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie verkündigen meine Herrlichkeit unter den Nationen. Das wird gewaltig sein, wie die Juden ausströmen werden. Er kommt zu dem Messias, er ist da, er ist in Jerusalem. Und die letzte Stelle noch, Zacharja. Wenn noch andere Stellen, es gibt noch andere. Aber ne? Zacharja Kapitel 8, Vers 20, aber damit hören wir jetzt auf. 20 bis 23. So spricht der Herr der Heerscharen, es werden noch Völker und Bewohner, viele Städte kommen. Und die Bewohner der einen werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns doch hingehen, den Herrn, um Gnade anzuflehen, den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzulehnen. Jetzt kommen die ganzen Nationen. Geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern, den Nationen. So spricht der Herr der Heerscharen. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus den Nationen mit den ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. So schließt sich der Kreis. Es ist ein langer Kampf, ein langer Weg über viele Stationen. Heute möchte der Herr zu dir sprechen. Er möchte zu dir sprechen. Er ruft dich. Wie oft habe ich dich schon angesprochen? Jetzt ist es Zeit. Sag endlich ja. Lass die Gnadenzeit nicht an dir vorbeigehen, dann ist es zu spät. Komm. Und wir als Christen, dass wir uns einsetzen, das Evangelium verkündigen. Ja, allen Menschen. Ja. In der Gesinnung eines Apostel Paulus, in dieser Kraft des Geistes, wie wir es auch dieser Tage hören durften. Als Missionswerk möchten wir das tun weltweit. Und Jesus erwarten und beten, komme bald, Herr. Amen.